Herzlich willkommen, Zeit für euren katholischen Podcast Himmelklar. Wie fühlen sich eigentlich aktuell die Christen im Heiligen Land, mitten in diesem Krieg zwischen den Fronten? Mein heutiger Gast sagt, sie haben viele Rollen. Sie sind manchmal Vermittler zwischen Juden und Muslimen. Sie sollen sich irgendwie positionieren und sie werden manchmal auch benutzt.
Zum Beispiel die Hisbollah, die ja schiitisch-muslimisch ist, hat oft christliche Dörfer genommen, um von dort aus Raketen nach Israel zu schicken. Und Israel hat natürlich seine Raketen zurückgeschickt dahin, wo die Raketen herkamen, und hat dann christliche Dörfer auch getroffen.
Pater Elias sagt das. Seit 25 Jahren lebt er in Israel, ist dort Auslandsseelsorger und geistlicher Leiter des Pilgerhauses in Tapka, direkt am See Genezareth. Er lebt dort in einem kleinen Kloster, das zur Abtei Dormitio in Jerusalem gehört. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben, Pater Elias. Es ist ein ganz besonderer Ort, an dem ich Sie erreiche. Es ist natürlich auch eine besondere Zeit. Es ist Krieg. Und Tapka liegt auch gar nicht weit entfernt vom Libanon, von den Gefechten. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit.
Also, Tapka befindet sich am Nordufer des Sees Genezareth. Obwohl es sehr tief liegt, gehört das zum Gebiet von Obergaliläa. Obwohl wir wirklich so 200 Meter unter dem Meeresspiegel sind, gehören wir zu Obergaliläa. Und der Ort Tapka hat die Tradition der wunderbaren Brotvermehrung. Wir Benediktiner betreuen im Auftrag des Deutschen Vereins vom Heiligen Land die sogenannte Brotvermehrung, die in Erinnerung an dieses biblisches Geschehen erbaut ist, wo Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen gespeist hat, nachdem er die Brote und die Fische gesegnet hat. Da steht seit byzantinischer Zeit schon eine Kirche und die wurde durch ein Erdbeben zerstört und seit gut 40 Jahren wurde eine neue Kirche, ähnlich wie die große byzantinische Kirche, da wieder erbaut. Und da ist direkt neben der Kirche ein kleines Benediktinerkloster, ein Priorat der Abtei Dormitio in Jerusalem, und da leben zurzeit 5 Mönche und wir betreuen diesen Pilgerort, betreuen die Pilger zusammen mit 5 philippinischen Schwestern, benediktinischen Schwestern. Wir haben einen großen Garten, wo wir im Sommer hauptsächlich Behindertengruppen aus dem Land einladen, die sogenannte Begegnungsstätte Bet Noah. Wir haben einen Gebetsort, Gottesdienstort direkt am See, Dalmanuta, wo bestimmt auch schon viele Menschen Gottesdienst gefeiert haben. Neben uns sind Plantagen, Oliven, Zitronen, Grapefrucht, Mango. Und auf der anderen Seite des Geländes betreibt der Deutsche Verein vom Heiligen Land das Pilgerhaus. Bestimmt gibt es viele Leute, die den Ort gut kennen, sowohl die Kirche, die Begegnungsstätte, Dalmanuta als auch das Pilgerhaus.
Es ist unheimlich idyllisch. Ich habe mir das im Internet mal genauer angeschaut. Da direkt am Ufer des Sees, wunderschön gelegen, die Kirche auch unheimlich sehenswert. Und dieser Ort liegt unweit der Grenze zum Libanon und ist gerade verwaist, muss man sagen, oder? Wie ist die Situation aktuell bei Ihnen?
Also verwaist natürlich von den Pilgergruppen. Von den Pilgergruppen, wir haben wenige Pilger und auch einheimische Gäste, die momentan kommen. Im Sommer kamen vereinzelt, es kamen manchmal Gruppen aus Indonesien, aus Indien, aus Afrika, aus Lateinamerika, aber sagen wir mal in der Woche 1 oder 2 Gruppen. Sonst sind über Tag mindestens 50, 60 Busse da, plus Einzelpersonen. Also es kommen normalerweise in den guten Zeiten mehr als 5000 Menschen pro Tag in die Kirche. Und jetzt haben wir mal in der Woche vielleicht 100. Also von dahin ist der Ort verwaist, aber natürlich nicht verwaist von uns. Wir als Mönche, die philippinischen Schwestern, wir sind da und halten die Kirche trotz allem offen für jeden, der da kommen möchte, in der Kirche beten möchte. Und wir beten unser Stundengebet. Also der Ort ist in dem Sinn nicht verwaist.
Sie halten
Und
also
unser
die Türen weiterhin offen. Wer genau kommt denn?
Es kommen manchmal einheimische Christen, die dann auch Zuflucht suchen in der Kirche, die ein persönliches Anliegen haben. Wie gesagt, die vereinzelten Gruppen, die da kommen. Aber sonst im Verhältnis zu früher ist momentan sehr, sehr, sehr wenig. Aber trotzdem für die paar Leute, die die Kirche besuchen möchten, die in der Kirche beten möchten, halten wir die Kirche seit letztes Jahr Oktober mehr oder weniger immer offen.
Während wir hier miteinander sprechen, haben Sie Ihr Handy auf dem Tisch liegen. Und das hat einen bestimmten Grund, denn es könnte jeden Moment, für mich ist das unvorstellbar, ein Alarm losgehen. Wie ist im Moment inmitten des Krieges Ihr Leben im Kloster? Wie gestaltet sich das?
Also unser Ort ist ja schön abgelegen und wir sind eine kleine Gemeinschaft. Wir liegen quasi so, wie damals in dem biblischen Bericht schon heißt, so etwas in der Wüste abgelegen. Ist es keine große Siedlung bei uns in der Nähe, keine militärische Anlage. Im Umkreis von uns von circa 20 Kilometern gibt es natürlich militärische Anlagen oder Radar oder Fabriken, die Militärgerät fabrizieren, die sind immer wieder Angriffe von Raketen in den letzten Tagen und auch jetzt. Und es gibt, wie gesagt, so eine Warn-App, wenn diese Orte angegriffen werden. Für uns ist so der Bereich so 10, 15 Kilometer, wenn in diesem Bereich eine Rakete erscheinen würde und ein Beschuss klingelt bei uns der Alarm und wir gehen dann in den Bunker. Normalerweise in den letzten Tagen kam es so einmal pro Tag vor, weil ja die Sache sehr angespannt war. Wenn so in den benachbarten Dörfern und Militäranlagen der Beschuss ist, den hören wir natürlich sehr gut. Wir sehen die Abschüsse der Raketen in der Luft. Wir hören den Lärm, wir spüren die Druckwellen. Aber solange das so 20, 30 Kilometer von uns entfernt ist, gehen wir nicht normalerweise nicht in den Bunker und machen unser normales Leben weiter. Wir versuchen einfach unser normales Leben, soweit es geht, auch ohne großen Pilgermassen weiterzuführen. Einfach in Treue zu dem Gebet, zu der Arbeit, die wir haben, mit den Menschen, mit unseren Angestellten, einfach hier zu leben und die Präsenz offen aufrechtzuerhalten und die Kirche offen zu halten.
Für mich klingt das wie eine andere Welt. Also ich kann gar nicht glauben, wie locker Sie das erzählen. Ist das Gottvertrauen?
Das hat mehrere Schichten, mehrere Schichten. Natürlich ist es auch Gottvertrauen, aber auch aus unserem Glauben heraus, dass wir an diesem heiligen Ort leben, dass wir hier sind. Dann natürlich unsere abgelegene Lage und dass wir als militärisches Ziel nicht so interessant sind. Und natürlich, dass die israelische Verteidigungssystem bisher gut funktioniert hat. Wenn es den Alarm gibt, gehen wir in den Bunker und wir hören die Detonationen, aber die wirken immer weit weg. Am letzten Sonntag hatte ich in unserer Pfarrei Aushilfe gemacht. Wir gehören zur Pfarrei Tiberias und da habe ich dort die Messe in Englisch gefeiert. Und da war gerade während des Glorias war da der Alarm in Tiberias, in der Stadt, was ja ein größeres Ziel ist. Und dann war ganz klar, wir stellen uns rechts und links in der Kirche auf, an die Mauern, und damit wir da geschützt sind von den dicken Kirchenmauern. Und dann kurz nach des Klingeln des Alarms fingen auch schon die Abwehrraketen an, die anderen Raketen abzuschießen. Und das war gefühlt drei, viermal lauter wie bei uns in Trapka. Also da habe ich eher mal Angst empfunden, da in dieser jüdischen Stadt mit diesen Raketen. Die Druckwellen und der Lärm war sehr viel lauter. Aber nachdem die Druckwellen und der Lärm vorbei war und der erste Schock, haben manche der Gemeindemitglieder wieder angefangen oder weiter angefangen, das Gloria zu singen. So, Ehre sei Gott in der Höhe, ist nichts uns passiert. Gott sei Ehre, Gott sei Dank, Ehre sei Gott in der Höhe. Und nach den obligatorischen 10 Minuten haben wir die Messe weitergefeiert. Also es hat sich auch da in dem Alarm und wer mit dem Alarm umgeht, hat sich da eine gewisse Normalität eingespielt. Aber was ich sagen möchte, in Tiberias, in der Stadt oder auch da oben in Zfat oder in den Dörfern, die nahe der militärischen Anlagen leben, die empfinden natürlich diese Raketen, den Beschuss viel heftiger wie bei uns, weil die wirklich auch das Ziel dieser Angriffe sind. Und dort ist immer auch mal zu Beschuss, wirklich ein Beschuss kommt oder zu Bränden kommt oder zu Gefahren von herunterfallenden Schrapnells von diesen Gerätschaften. Wir leben da in diesem ganzen Geschehen wirklich so noch auf seiner ruhigen Insel, muss man schon auch sagen. Das ist mir durch den Sonntag, durch die Messe in Tiberias wieder auch nochmal mehr bewusst geworden.
Jetzt sind Sie auch schon seit 25 Jahren, glaube ich, in Israel. Sie kennen diesen Konflikt, Sie kennen die Gefahr, das Ganze drumherum. Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Gewöhnung.
Ja, sicher, es gibt ja die Gewöhnung und bei den letzten Kriegen, bei den Anschlägen, zum Beispiel beim letzten Libanon-Krieg 2006, gab es noch nicht das Verteidigungssystem. Und die Brüder, die damals ausgeharrt hatten, mussten immer damit rechnen, dass auch eine Bombe oder ein fehlgezündete auf das Kloster trifft. Das war momentan bis jetzt funktionieren, wie gesagt, diese Verteidigungssystem der Israelis sehr gut. Und wir sind gefühlt auch weit genug weg von der libanesischen Grenze. Dort kommt es momentan zu Artilleriegefechten und Kämpfen. Die Menschen, die dort leben, zum Teil auch unsere Angestellten, die kriegen natürlich das viel heftiger mit. Die Kämpfe mitten in der Nacht und auch die Möglichkeit, dass da ein Beschuss auch auf das Dorf trifft. Aber wir sind Gott sei Dank weit genug entfernt, sodass wir relativ in Anführungszeichen sicher da auch leben.
Können Sie uns erklären, wie dieser Bunker bei Ihnen im Kloster aussieht, wo genau Sie dann hingehen und nehmen Sie was Bestimmtes mit?
Alle Häuser in Israel, die in der letzten Zeit gebaut worden sind, haben die Vorschrift, dass sie einen Bunker haben. Unser Kloster ist ja vor gut 10, 15 Jahren gebaut worden und deshalb war auch Vorschrift, dass das Kloster einen Bunker hat. Und der Bunker wurde so gebaut, dass er halt ebenerdig ist, geschützt und wir nutzen den Bunker normalerweise als Vorratskammer und auch als Toiletten und Duschen für unsere Angestellten. Und wenn dann die Sirene, der Alarm ertönt, dann gehen wir in diesen Bunker, wären da auch versorgt. Da haben da den ganzen Nahrungsmittel dort, haben dort Toiletten, haben da auch eine Dusche. Und wir nehmen so das Nötigste mit, eine kleine Tasche mit Pass und mit Geld. Aber normalerweise kennen wir uns alle. Und wichtig ist auch bei dem Bunker, dass man ihn notfalls verschließen könnte. Also wenn wirklich nicht nur Explosionsstoffe drin sind, sondern vielleicht auch ABC-Stoffe, dass wir den Bunker richtig verschließen könnten und länger ausharren könnten.
Könnte man dort Gottesdienst feiern? Ist das schon mal vorgekommen?
Gottesdienst kann man ja überall feiern, beten kann man überall. Wir sprechen ja bestimmt, jeder von uns spricht da sein Stoßgebet in diesem Bunker. Und nach dem 7. Oktober war mal ein großer Alarm, wo wir uns alle in diesem Bunker geflüchtet hatten. Wir Mönche, die Schwestern, die Volontäre, Pilger, die damals noch da waren, auch eine israelische Gruppe, die bei uns auf der Begegnungsstätte waren. Und weil es der erste Alarm war nach langer Zeit und wir alle sehr aufgeregt waren und noch unter dem Eindruck des Massakers vom 7. Oktober nicht wussten, was jetzt passiert, war da schon die Angst auch groß. Und da haben aber die Israelis, die bei uns waren, haben mit der Gitarre angefangen, ihre religiösen Lieder zu singen. Und man hat gemerkt, durch das.
Jetzt klingelt Ihr Handy. Das klingt nach einem Alarm.
Momentan ist gerade der Alarm in Tiberias, aber das geht noch. Also das ist noch keine Sache. Also da muss ich noch nicht. Das ist nur im Umfeld. Also wir haben dann haben die ihre religiösen Lieder gesungen und nach ein paar Takten der Lieder und dem gemeinsamen Singen ist wirklich der Friede und die Ruhe auch eingekehrt. Also wir könnten dort auch Gottesdienst feiern. Normalerweise, es war jetzt schon ein, zwei Mal, dass während des Gottesdienstes auch Alarm war. Dann gehen wir in den Bunker und gehen dann wieder zurück und setzen den Gottesdienst normalerweise fort. So wie in Tiberias.
Was ich da jetzt gerade rausgehört habe, ist auch so eine besondere Verbundenheit im Glauben, auch eine Toleranz Andersgläubigen gegenüber. Ist das auch etwas, was besonders trägt an so einem Ort? Sie sagen ja auch, Sie haben ganz bewusst Ihre Türen auch weiterhin geöffnet für Juden und für Muslime, die guten Willens sind.
Genau, das ist ja auch das Ziel unseres Klosters, auch der Begegnungsstätte, auch des Pilgerhauses. Alle, die das gerne erleben möchten. Wir hatten zum Beispiel im Pilgerhaus im Sommer oder über deren Osterfest hatten wir viele säkulare Juden hier und die haben gesehen, wie wir gebetet haben. Und dann kam ein säkularer Jude zu uns, ein Familienvater, und der hat gesagt, ich sehe, dass Sie sehr gläubig sind, dass Sie viel beten. Ich habe leider keinen Glauben. Ich beneide Sie aber um Ihren Glauben. Und ich bitte Sie als Nichtgläubige einfach in Ihrem Gebet fortzufahren, weil ich das auch, obwohl ich nicht glaube, wichtig finde, dass Sie als Gläubige mit Ihrem Gebet für den Frieden weiter fortfahren und weiter daran bleiben. Für mich ist die Hoffnung, ich habe halt die Hoffnung, ich versuche die Hoffnung zu leben und die Liebe, aber Sie als Gläubige, bitte bleiben Sie weiter dran an dem Gebet. Das sagt ein säkularer Jude, der von sich aus klar sagt, ich habe leider keinen Glauben, ich konnte den für mein Leben nicht gewinnen, aber ich beneide Sie deshalb darum, dass Sie den Glauben haben.
Wie werden denn Christen von Juden und von Muslimen generell angesehen? Welche Rolle nehmen sie in diesem Konflikt für die Menschen in Israel ein? Was haben sie da für ein Gefühl?
Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt nicht die Christen, es gibt nicht die Juden und gibt nicht die Muslime. Das ist erstmal unterschiedlich. Die größte Gruppe der Menschen, die hier im Land sind, sind die Juden. Und die zweitgrößte Gruppe sind die Muslime. Wir Christen sind so 2% im Land, verteilt auf die verschiedenen Denominationen. Der Konflikt jetzt auch mit Hisbollah und Hamas ist ja sehr auch jüdisch-muslimisch geprägt. Wir Christen sind da eher so dazwischen drin. Wir werden so manchmal zwischen dem Konflikt so zerrieben, wie so Mühlsteine zermahlen. Zum Beispiel jetzt auf die libanesische Grenze, auf den Konflikt mit der Hisbollah gesehen. Die Hisbollah, die ja schiitisch-muslimisch ist, hat oft christliche Dörfer genommen, um von dort aus Raketen nach Israel zu schicken. Und Israel hat natürlich seine Raketen zurückgeschickt dahin, wo die Raketen herkamen und hat dann christliche Dörfer auch getroffen. Also so werden Christen sind oft so ein Spielball als wie ein kleines Korn in diesem Mühlstein dieses großen Konfliktes. Wir Christen werden auf der anderen Seite von vielen Juden und Muslimen auch genommen, so als Versuch, als dass wir die Anwälte für den Frieden sind, dass sie sagen, ihr seid nicht so sehr in den Konflikt einbezogen, bitte gebt uns Hilfe in diesem großen Konflikt, betet für uns, gebt uns Ratschläge, wie wir in diesem Konflikt halten würden. Aber wie gesagt, wir Christen sind 2% in dieser großen Bevölkerung von hauptsächlich Juden und Muslimen. Wir können unsere Stimme für den Frieden und für die Sichtweise auf beide Seiten immer wieder erheben. Und Gott sei Dank tut das auch unser Patriarch, also gerade der katholische Patriarch Pizzaballa, der tut wirklich viel für den Frieden. Und er versucht immer auch den Blick auf die Opfer beider Seiten zu halten und zu schauen. Und er war einige der wenigen, die zum Beispiel auch jetzt in diesem ganzen Krieg im Gazastreifen waren. Er war wirklich bei der christlichen Gemeinde in Gaza, weiß um deren Probleme und war vor Ort, was sonst keiner der Kirchenführer gemacht hat. Trotz der Gefährlichkeit der Heckenschützen von beiden Seiten hat er es unternommen, um vor Ort bei den Menschen zu sein. Oder jetzt war vor ein paar Wochen war Jenin Anschlagsziel, da war Vorbereitung von terroristischen Anschlägen. Deshalb ist das israelische Militär da eingerückt. Und natürlich werden immer auch Zivilisten damit beeinträchtigt oder werden getötet oder verwundet. Und auch die kleine christliche Gemeinde in Jenin hat sehr darunter gelitten. Und als das Militär weg war, war der Patriarch einer der ersten, der die Christengemeinde besucht hat, gefragt hat, wie geht's euch? Braucht ihr Hilfe? Wie können wir euch helfen? Also da ist gerade die Christen mit ihren verschiedenen Vertretern, aber besonders auch unser katholischer Patriarch, sehr rührend und sehr engagiert, in diesem Konflikt auch zu vermitteln und besonders auch die Seite der Christen und der Opfer zu sehen.
Positionieren Sie sich in diesem Konflikt, wenn Sie nach Ratschlägen gefragt werden?
Wir positionieren uns nicht anders wie die ganze Zeit. Wir sind für die Menschen da. Wir sind für die Menschen da. Vor dem Krieg haben das alle sehr schön beklatscht und gesagt, es ist ja sehr nett. Jetzt machen wir das genauso weiter. Wir sind für die Menschen da auf beiden Seiten. Und jetzt kriegen wir den Vorwurf, dass wir uns nicht so sehr auf eine Seite ziehen lassen. Dass wir weder zu sehr auf der israelischen Seite sind, noch zu sehr auf der palästinensischen oder der Seite der Zivilisten, sondern kriegen wir vorgeworfen, wir sind zu wenig einseitig. Aber wir bleiben bei dieser Position, wir sind bei den Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, von Massakern, von Menschen, die entführt wurden, die evakuiert sind, die als menschliche Schutzschilde missbraucht wurden, die als unschuldige Zivilisten sterben. Wir sind auf dieser Seite der Opfer. Das sind wir immer noch. Also wir sagen das Gleiche wie vor dem 7. Oktober, aber wie gesagt, momentan sind wir dadurch eher angekreidet, weil wir nicht klar nur für eine Partei oder nur für die andere Partei ergreifen, sondern weil wir beide Menschen, beide Parteien, alle Menschen, die unter dem Konflikt leiden, im Blick haben.
Macht Sie das manchmal wütend oder haben Sie Verständnis dafür, dass die Menschen gerne eine Positionierung von Ihnen hören möchten?
In der jetzigen Situation ist es ganz klar. Also was da passiert ist mit dem Massaker, das ist irrational. Was die Menschen da, die Israelis da erlitten haben, diese Brutalität, was jetzt immer ja mehr rauskommt und dieser Hass, der da gesät worden ist und diese Brutalität, mit der da Menschen getötet, gefoltert, abgeschlachtet worden ist, das war einzig. Aber was jetzt halt auch passiert von diesen Menschen mit diesem Pager-Anschlag zum Beispiel oder jetzt die Zivilisten, die da umkommen, das ist auch jenseits von aller guten Willen und von allem, was wir als Christen sagen, das ist eine, wie sagt man, eine angemessene Reaktion auf alles.
Ihr Auftrag, also seitens der Deutschen Bischofskonferenz, ist ja, dass Sie Seelsorge vor Ort wahrnehmen für auch die Deutschen, die in Israel leben, also die zum Beispiel beruflich länger da sind mit ihren Familien, dann zum Beispiel auch für die Studierenden. Gibt es da aktuell mehr Kontakt? Gibt es Bedarf? Kommen mehr Menschen zu Ihnen, Deutsche zum Beispiel auch, die im Land leben, oder sind die schon gar nicht mehr da?
Also einerseits muss man sagen, dadurch, dass halt weniger Pilger da sind, kann der Kontakt mit den Gemeindemitgliedern, die jetzt trotzdem da sind, Volontäre, Studienjahr und so weiter, besser gepflegt werden. Durch die Eskalation aber gab es vor einigen Tagen die Anweisung, dass Familienmitglieder der Botschaftsangehörigen ausreisen müssen. Auch viele Volontäre mussten wieder ausreisen. Auch das Studienjahr muss ausreisen.
Ist nach Rom
Muss
verlegt worden.
nach Rom verlegt worden, genau. Also von dagehend, einerseits Die ganze Zeit war es eher möglich, mit diesen Leuten, die da sind, qualitativ mehr Zeit auch zu verbringen und quantitativ. Aber jetzt durch die Verschärfung der Lage sind auch viele Leute verlassen wieder das Land. Und es ist natürlich jetzt auch viel Kontakte, erstmal organisatorisch. Können Gottesdienste stattfinden? Kann das sein? Und so weiter und so fort. Und es muss einfach immer aktuell abgewartet werden, kann eigentlich ein Gottesdienst stattfinden, sind genug Leute da und es erlaubt es eigentlich die Sicherheitslage oder dürfen oder können die Leute zum Beispiel gar nicht an einem Gottesdienst teilnehmen, weil sie nicht außer Haus dürfen, weil Versammlungen ab einer bestimmten Zahl verboten sind, etc. etc.
Bei solchen Entscheidungen, dass zum Beispiel das theologische Studienjahr, das ist ein Aufbaustudium, das man in Jerusalem an der Abtei auf dem Zionsberg verbringen kann, dass das jetzt nach Rom ausgelagert wird, was während der Corona-Pandemie auch schon mal so gehandhabt wurde, dass das jetzt also wieder passiert. Glauben Sie, solche Entscheidungen haben auch langfristig Auswirkungen, weil das grenzt ja schon ab, wenn einfach Austausch so nicht mehr stattfindet. Also es sind immer junge Menschen zu Ihnen gekommen und haben das Leben vor Ort gesehen. Wenn das jetzt also nicht mehr so ist, haben Sie da die Befürchtung, dass das ausgrenzt?
Wenn Sie so direkt fragen, glaube ich nicht. Also das Israel ist immer noch sehr beliebt, bekannt. Es gibt viele junge Menschen, die gerne kommen. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch für den August eine Woche Kloster auf Zeit angeboten. Und da haben sich trotz schwieriger Situation 4, 5 Leute angemeldet. Es kommen ehemalige Volontäre, kommen jetzt halt nicht für ein Jahr, sondern für eine begrenzte Zeit. Und dass sich auch jetzt wieder 16 junge Leute gefunden hatten, trotz der schwierigen Zeit, die hierher kommen und hier in Jerusalem als Studienort und Lernort studieren wollte, zeigt ja, dass der Ort immer noch und immer wieder attraktiv ist, vor Ort hier in Jerusalem zu studieren und wirklich diesen Konflikt etwas besser und näher zu verstehen. Das ist immer noch Interesse und ich glaube, dass es, wenn der Krieg mal zu Ende ist, dass dann immer wieder viele Leute kommen. Viele Leute wollen ja in das Land kommen, wollen schauen, wollen die heiligen Stätten besuchen, wollen hier längere Zeit leben. Also der Bedarf ist da und sobald es möglich ist, werden auch wieder die Leute kommen. Also von dahin habe ich da nicht die Angst, dass da der Faden abreißt.
Ich höre bei Ihnen insgesamt eine große Hoffnung raus. Haben Sie Hoffnung, dass die Normalität auch zu Ihnen ins Kloster sehr bald wiederkommen wird?
Ich habe natürlich die Hoffnung, seit 25 Jahren hier habe ich schon einiges erlebt. Ich habe schon eine Intifada erlebt, die im Jahre 2000 begonnen hat den Libanonkrieg im Jahre 2006 erlebt, einige Gaza-Konflikte, Kriege. Jetzt dieser Konflikt und diese Konflikte und dieser Krieg, der sich ja jetzt auf verschiedenen Fronten ausdehnt, ist schon eine größere Hausnummer. Also so groß und so lange habe ich es noch nicht erlebt. Aber ich bin schon lang genug hier, dass ich weiterhin die Hoffnung habe, dass es irgendwann mal zu einem Ende kommt, dass sich vielleicht da jetzt auch eine neue Ordnung hier in dem Nahen Osten etabliert, dass auch sich da etwas Neues entwickeln kann. Wenn diese islamistischen Terrororganisationen, wenn da die Wände geschwächt sind, wenn da auch der Libanon wieder mehr auf seine eigenen Füße kommt. Vielleicht ergibt sich das, wer weiß. Vielleicht ist hinter all dem Schlechten und dem vielen Toten, den vielen Verwundeten, die es da gibt, vielleicht erwächst da irgendwann auch mal was Positives und Gutes. Und nicht nur Rache und Vergeltung. Dafür lebe ich, das bin ich auch hier und ist auch weiter meine Hoffnung, dass da irgendwie dann doch die Vergebung der Rache weicht.
Gibt es etwas, wo Sie sagen, daraus ziehe ich ganz persönlich meine Hoffnung aus bestimmten Dingen, die Sie sehen oder die Sie wahrnehmen vor Ort?
Also meine erste Hoffnung nehme ich natürlich von unserem normalen Stundengebet, unserem Tagesablauf ab. Wir beten die Gebete. die Stundengebete, die Psalmen ganz normal weiter. Dieser Rhythmus, der ganz normal ist, die Feste, die wir weiter feiern, die Menschen, die trotz allem kommen, Volontäre, vereinzelte Gäste, Gläubige hier aus dem Land, die einfach auch in uns ein Hoffnungszeichen sehen, dass wir hier bleiben und mit ihnen ausharren, das sehe ich schon als Hoffnung und das gibt auch mir Hoffnung.
Wie lange können Sie das so aushalten, auch rein wirtschaftlich gesehen, wenn jetzt weniger Pilgerinnen und Pilger kommen? Sie haben Angestellte, die müssen bezahlt werden. Sie bezahlen die im Moment weiter. Wie lange ist das tragbar?
Das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, die wir uns als Konvent in den nächsten Tagen ganz konkret auch stellen werden und müssen. Dieser Konflikt dauert ja jetzt schon 12 Monate. Wir müssen jeden Monat so circa, also wir haben versucht, die meisten unserer Angestellten zu halten, weil die auch angewiesen sind. Wenn das jüngere Angestellte sind, zum Beispiel, geht nach 3 Monaten, kriegen die kein Kurzarbeitergeld mehr. Und wenn die schon länger arbeiten, erlischt dieses Kurzarbeitergeld natürlich auch und sie müssen arbeitslos sich melden. Und das soziale Netz hier in Israel ist natürlich nicht so gut wie das soziale Netz in Deutschland. Deshalb haben wir einfach versucht, viele der Angestellten zu halten, familienverträglich, sowohl in der Abtei als auch in Tapka, als auch hier im Pilgerhaus. Aber wir kommen so langsam an unsere Grenzen. Im Kloster, wir brauchen für beide Orte, um unsere Angestellten zu bezahlen, die Lohnkosten und so weiter und unsere Lebenshaltungskosten, müssen wir jeden Monat circa 70.000 bis 80.000 Euro aus unseren Rücklagen nehmen. Rücklagen, die eigentlich dazu gedacht sind, unsere Rente, unsere Altersversicherung sind. Wir nehmen jeden Monat so 70.000 bis 80.000 Euro aus unseren Rücklagen. Gott sei Dank, wir kriegen noch viele Spenden. Aber natürlich können die monatlichen 70.000 bis 80.000 Euro nicht auffüllen. Und wenn es so lange weitergeht, müssen wir gucken, wo wir weiter sparen, wo wir weiter einschränken müssen. Das ist so die Frage unserer nächsten Kapitelsitzungen und Konferenzen, dass wir einfach überlegen, wie kann es so weitergehen? Müssen wir weiter Schritte machen? Müssen wir noch mehr reduzieren? Ist ein schwerer Schritt, aber das kommt man nicht rum, weil einfach solange der Krieg so weitergeht, solange die Situation bleibt und keine Pilger kommen und wir jeden Monat so viel Ausgaben haben, müssen wir irgendwo noch weiter drehen und stellen.
Pater Elias erzählt uns das. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit vor allem. Und das war's von uns. Himmelklar, der katholische Podcast, eine Kooperation von katholisch.de und domradio.de. Ihr findet alle Folgen auf himmelklar.de oder da, wo es Podcasts gibt. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Verena Tröster. Bis ganz bald.